ja so ein bisschen mein Leben verändert hat. Es wurden Rhythmusstörungen aufgezeichnet mit einem Puls von bis zu 220 und auch über eine Frequenz, die nicht normal ist. Bei mir war es damals so, dass ich schon die Hoffnung hatte, wieder Sport zu treiben. Denn aus meiner Sicht war ich kerngesund und man hatte die Ursache nicht. Mein Glück war, dass ich dieses berühmte Sportlerherz hatte. Ein Herz, was sehr viel mitmacht und sehr trainiert war. Du, Steffen, wenn du eine erfolgreiche Ablation hast, dann merkst du das. Und das war der Fall. Ich bin absoluter Fan davon, dass wir die guten und schönen Dinge genießen und auch ausnehmen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Fußball ist sein Leben und das seiner Geschwister. Steffen Friedrich war selbst aktiver Spieler und auf direktem Weg in den Profibereich. Ein Bruder und eine Schwester spielen derzeit sogar in der ersten Bundesliga. Doch Herzattacken, die mehrmals lebensbedrohlich wurden, haben für Steffen seinen Traum platzen lassen. Dennoch hat er nicht aufgegeben und vor allem, der Sport prägt nach wie vor sein Leben und das seiner Familie. Hören Sie in dieser Impulsfolge von seiner vierjährigen Odyssee, bis den Herzattacken endlich ein Ende gesetzt werden konnte. Welche Auswirkungen das auf seine Geschwister hatte und was er daraus selbst mitgenommen hat an Erfahrungen. Hallo Steffen, ich freue mich, dass du heute auf Besuch hier bei uns in der Herzstiftung bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Steffen Friedrich ist ehemaliger Fußballspieler beim Fußballregionalligisten KSV Hessen-Kassel. Einige Jahre war er dort auch Teammanager. Heute arbeitet der 30-Jährige in einer Agentur als Spielerberater. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Steffen, jetzt ist gerade die EM24 ja im vollen Gange. Und da fieberst du natürlich vermutlich auch besonders mit. Merkst du denn Aufregung oder Anspannung eigentlich nach wie vor an deinem eigenen Herzschlag?
Nein, mittlerweile kann ich sagen, dass es mir bei Aufregung, bei Fußballspielen oder bei Sportereignissen wie jedem anderen da draußen geht. Man fiebert mit, gerade jetzt nach dem guten Start der deutschen Nationalmannschaft freut man sich extrem. Und ich habe keine Beschwerden und auch keine Probleme, dass ich irgendwie meinen Herzschlag extrem spüre oder extreme Dinge wahrnehme.
Das war ja nicht immer so. Bis zu deinem 21. Lebensjahr allerdings, da warst du selbst Vollblut-Fußballspieler ohne gesundheitliche Probleme. Und schon gar nicht am Herzen. Aber was ist dann genau passiert?
Ja, mein ganzes Leben ist irgendwie so ein bisschen auf Sport ausgelegt gewesen. Sie haben es ja schon in der Anmoderation gesagt. Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen, alle aktiv im Sport. Und ich habe zu der Zeit beim KSV Hessen-Kassel gespielt, in der Regionalliga. Und wir haben trainiert. Es war eine Woche vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96. Und ich bin bei einer Eckballvariation in der Mitte gestanden und umgefallen. Von jetzt auf gleich war ich weg und wusste gar nicht, was los war. Mhm. Und das Einzige, was noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, dass die Mitspieler über mir standen und mich irgendwie wach bekommen haben und meine Augen wieder aufgingen.
Mhm. Also du bist auf dem Spielfeld selber noch wach geworden. Musstest du reanimiert werden oder war das nur so eine kurzzeitige Attacke zunächst erstmal?
In dem Moment wusste man gar nicht, was es war. Ich war weg, ich wurde nicht reanimiert. Meine Mitspieler haben es schnell gemerkt, dass ich am Boden gelegen habe und bin dann auch relativ schnell wieder zurückgekommen. Man wusste auch nicht, wo es herkam, ob es ein Schwächeanfall ist oder einfach zusammengeklappt. Es waren sommerliche Temperaturen, ein Vormittagstraining und totale Ungewissheit, was da gerade passiert ist.
Also es hätte erstmal alles Mögliche sein können. Aber wie haben sich denn dann deine Herzprobleme weiterentwickelt? Es ist ja leider, muss man sagen, nicht bei dieser einzigen Attacke geblieben.
Mein Glück war, dass wir vom Ärzteteam super aufgestellt waren in Kassel. Und dann wurden natürlich erstmal viele Checks gemacht. Mhm. Und nach zahlreichen Untersuchungen wurde nichts Konkretes gefunden, auch nichts Kardiologisches. Mhm. Ich habe ja jährlich meinen Test gemacht mit Laufband, mit Ultraschall, mit EKG. Und da waren nie irgendwelche Auffälligkeiten. Nach einigen Testungen dann, nach dem Ereignis, wurde mir gesagt, es könnte sein, dass eine Durchblutungsstörung vorliegt und du kannst probieren, wieder Sport zu treiben. Das habe ich dann gemacht und dann kam immer wieder ein gewisser Schwindel. Und dieser Schwindel war aber an ganz unterschiedlichen Zeitpunkten da. Mhm. Bei Belastung, Nachbelastung, Vorbelastung, bei Aufregung, im Ruhezustand. Also es war schwer zu greifen, wann es mir nicht gut ging. Und kardiologisch war bis zu dem Zeitpunkt wirklich nichts gefunden. Also alle Untersuchungen wurden gemacht, es wurde sogar kathetert. Und ich habe Fußball gespielt.
Du bist so also ganz normal wieder aufs Feld zurück erst.
Genau. Hab dann, das war August 2015 und habe dann bis Dezember 2015 tatsächlich versucht, Fußball zu spielen. Aber immer wieder gemerkt, dass es schwierig ist.
Mhm.
Im Nachhinein habe ich extrem viel Glück gehabt, weil sich herausgestellt hat, dass auch schon zu diesem Zeitpunkt Herzrhythmusstörungen vorgelegen haben, die lebensbedrohlich sind. Das hat sich dann allerdings erst bemerkbar gemacht, als man mir einen kleinen Event-Recorder in die Brust eingesetzt hat. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein kleiner USB-Stick, der alles aufzeichnet. Und am 1. Dezember 2015, werde ich nicht vergessen, den Tag, habe ich noch am Biberer Berg gegen Kickers Offenbach gespielt. Und da wurde mir so schwindelig in der zweiten Halbzeit, dass ich mich auf den Boden gesetzt habe. Das war so ein Schutzmechanismus, den der Körper dann mit sich bringt, weil man sonst umfällt. Und bin dann vom Feld runter, die Fans haben gepfiffen, es waren relativ viele da und bin wieder aufs Feld rauf, voller Adrenalin, wollte weiterspielen und kurz Zeit später hat mein Trainer mich ausgewechselt und mein Mannschaftsarzt meinte, du musst morgen definitiv mal ins Klinikum den Eventrekorder auswerten lassen, denn das ist nicht normal.
Und was kam dann raus?
Einen Tag später im Klinikum Kassel, ja, der Tag, der so ein bisschen mein Leben verändert hat. Es waren Rhythmusstörungen aufgezeichnet mit einem Puls von bis zu 220 und auch über eine Frequenz, die nicht normal ist, wo die Ärzte auch im ersten Moment gar nicht so recht wussten, wie hält so ein Herz das aus? Mein Glück war, dass ich dieses berühmte Sportlerherz hatte. Ein Herz, was sehr viel mitmacht und sehr trainiert war. Und ab dem Tag durfte ich das Haus nicht mehr verlassen. Habe direkt eine Life-Rest verordnet bekommen, einen tragbaren Defibrillator. War dann erstmal ein paar Tage im Krankenhaus, mal weitere Untersuchungen mit mir gemacht, um zu gucken, was die Ursache dafür ist. Leider hat man die nicht direkt gefunden und mit der Life-Rest hat man mich dann im Dezember auch entlassen, um zu sagen, wir müssen jetzt erstmal schauen, was die Zeit bringt.
Das ist natürlich ein komisches Gefühl.
Ja.
Zu wissen, irgendwie, dass das Herz rast, da ist irgendwas und keiner findet was.
Absolut. Also 21 Jahre alt, kerngesund, sein Leben lang irgendwie Sport getrieben, keine extremen Exzesse gehabt in irgendwelchen Bereichen, regelmäßige kardiologische Checks gehabt, alles super. Und von jetzt auf gleich irgendwie einen tragbaren Defibrillator mit sich rumtragen.
Komisches Gefühl und er hat auch dann ausgelöst, hast du im Vorfeld erzählt.
Genau, also ich wusste erstmal gar nicht, was los war. Und für mich war erstmal klar, okay, du bist 21, du bist gesund und du hast da vielleicht was, aber du lässt dich irgendwie nicht einschränken. Das Leben ist so schön.
Vielleicht doch nur was Kurzfristiges.
Genau,
und wird sich
weiter.
Schon klären.
Und dann war ich tatsächlich im März 2016, Februar 2016 war das, bei meinem Bruder zu Besuch. Zu dem Zeitpunkt noch beim FC Schalke 04 gespielt. Und die hatten ein Europapokalspiel und mir ging es ein bisschen fiebrig. Schon habe mir auch keine Gedanken gemacht, ein bisschen erkältet und dann nachts bei ihm geschlafen, bin morgens auf Toilette und bin dann von der Toilette runtergefallen. Und dann hat die Life-Rest mich quasi reanimiert. Mein Bruder natürlich völlig aufgelöst, weil er mich gefunden hat, zu dem Zeitpunkt in der Küche gestanden. Und dann weiß ich nur, dass sehr laute Schreie da waren und Nachbarn, die gehört haben und Polizei und Krankenwagen gerufen haben. Und ich hatte ein weißes Shirt an, ein Schlafshirt und hatte dann gesehen, dass ein bisschen Flüssigkeit von der Life-Rest ausgetreten ist, die dann normaler immer austritt, damit bessere Leitfähigkeit da ist.
Das
ist ein ganz normaler Vorgang. Und mir war relativ schnell klar, okay, du wurdest gerade reanimiert und war auch total klar im Kopf und wusste, was los war. Musste dann meinen Bruder eher beruhigen, weil...
Ja, ein schrecklicher Zustand.
Also,
ein Bruder findet den anderen gerade kollabiert, zwar erfolgreich reanimiert durch diese Weste, aber konnte er dann überhaupt weiterspielen, also zum Spiel antreten?
Nee, er hat an dem Tag dann den damaligen Trainer angerufen und die Situation geschildert, war natürlich völlig aufgelöst und hatten alle Verständnis. Bin dann ins Krankenhaus gekommen nach Düsseldorf und da wollte mir der Chefarzt sehr, sehr schnell einen Defibrillator implantieren, wobei mein leitender Arzt, wo immer alles zusammenlief, der Professor Neuzner in Kassel, dem ich auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, relativ früh gesagt hat, wir müssen erst die Ursache kennen, denn einem 21-Jährigen, der kerngesund ist, einen Defibrillator einzusetzen, bringt natürlich einiges mit sich.
Ja, klar. Das ist ja jetzt nicht einfach mal so ein Einschnitt, den man so über sich ergehen lässt. Aber es war denn ja tatsächlich irgendwann trotzdem klar, dass die Implantation eines Defis unumgänglich ist. Hattest du trotzdem zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung, dass es irgendwie weitergehen kann, gerade mit dem Fußball? Also, dass es vielleicht doch immer noch nach wie vor nur was Kurzzeitiges ist. Umgekehrt auch mit dem Defi. Wir wissen jetzt gerade von der EM, der Däne Eriksen, der 2021 reanimiert werden musste, erfolgreich, hat ein Defi bekommen und ist jetzt aktiv mit seiner Mannschaft wieder mit dabei, schießt Tore. Das ist natürlich dann auch wieder toll.
Ja, absolut. Also tatsächlich ein bisschen Gänsehaut gehabt, als ich jetzt zum Beginn der Europameisterschaft ihn habe auflaufen sehen. Und dann macht er natürlich auch noch ein Tor. Absolut. Und bei mir war es damals so, dass ich schon die Hoffnung hatte, wieder Sport zu treiben. Denn aus meiner Sicht war ich kerngesund. Und man hatte die Ursache nicht. Und da war für mich relativ klar, vielleicht ist es was Kurzfristiges und bin ein relativ positiv eingestellter Mensch zum Leben. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, vielleicht ist es ja was Kurzfristiges, was gefunden wird. Und man kann es beheben und dann kannst du wieder Fußball spielen. Wie du gesagt hast, die Implantation eines Defibrillators war unumgänglich, weil mein Zustand sich nicht verbesserte. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, Muskelwachstum war dann natürlich nicht mehr da. Man hat ein bisschen abgenommen und auch mein Zustand im Alltag war nicht mehr so, dass ich so fit war. Man hat dann irgendwann einen subkutanen Defibrillator implantiert in Kassel, weil man gesagt hat, ich bin jung, man kann ihn wieder rausmachen. Das ist Punkt eins. Vielleicht finden wir eine Ursache und wir können die beheben und du kannst wieder Sport treiben. Punkt zwei ist, jetzt einen Defibrillator einsetzen, dann hat das Auswirkungen fürs ganze Leben. Also ein Defibrillator, der direkt ins Herz geht. Und man hatte sich erhofft, dass wenn ganz hohe Rhythmusstörungen da sind, der subkutane Defibrillator dann quasi auslöst.
Das kam auch immer mal wieder trotzdem vor? Oder hatte sich das mal phasenweise beruhigt? Ging die Suche nach der Ursache dann weiter oder hat man erstmal es auf sich beruhen lassen?
Der Zustand wurde eigentlich stetig schlechter. Es ist jetzt nie irgendwie mal besser geworden in den Phasen. So. Und dann war es halt so, dass ich am Anfang gesagt habe, ich war eigentlich ein Mensch, der so eingestellt war, ich lasse mir irgendwie mein Leben nicht leben. Und bin fröhlich und versuche, was mit Freunden zu machen, zu unternehmen und rauszugehen. Und habe dann aber gemerkt, dass das immer schwieriger wurde. Und dann wurde der subkutane Defi implantiert und der hat dann mehrere Male mich reanimiert. Tatsächlich am Anfang bei Sportversuchen. Ich habe mir wieder die Fußballschuhe angezogen und habe tatsächlich auch ganz Läufe gemacht. Genau, und diese Geschichten. Und da gingen total viele Sachen gut und dann wieder Sachen mit ganz, ganz wenig Belastung, wo der Defi ausgelöst hat. Das ging dann so weit, bis ich irgendwann für mich entschieden habe, du Steffen, Fußball spielen ist gerade nicht mehr. So, gleichzeitig war Fußball deine Leidenschaft und ist es irgendwie immer noch. Ich habe zu dem Zeitpunkt nebenher studiert auf Lehramt und konnte aber auch das nicht mehr machen. Dann konnte auch Verantwortung für mich selbst nicht mehr tragen. Dann konnte ich schon gar nicht für Kinder im Studium irgendwie vor einer Klasse stehen und Sportunterricht geben und da reanimiert zu werden. Das wollte ich keinem wünschen. Und habe dann geswitcht auf Sportmanagement, hatte dann quasi ein bisschen mehr Schreibtischarbeit, ein bisschen mehr BWL und trotzdem wurde der Zustand nicht besser.
Und gleichzeitig mit all den Sorgen direkt um dich selbst. Du hast es ja erwähnt, ihr seid eine komplett sportliche Familie. Also deine jüngste Schwester, die war bis vor kurzem noch sehr erfolgreiche Leichtathletin. Dein etwas jüngerer Bruder, der spielt nach wie vor aktiv Fußball, ist derzeit bei Borussia Mönchengladbach in der ersten Mannschaft. Und ebenso deine jüngere Schwester Melissa, die ist in der ersten Damenmannschaft von Bayer Leverkusen. Wie groß war denn da zeitweise die Sorge, dass vielleicht sogar irgendwas auch bei Ihnen am Herzen ist? Das ist ja durchaus möglich, dass es da genetische Komponenten gibt.
Nach einer gewissen Zeit ist die Sorge bei mir auf jeden Fall gewachsen, auch natürlich bei meinen Eltern. Ich war bei vielen Ärzten, also Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München, Berlin, Kassel, also hatte dann
eigentlich an allen Stellen, was Rang und Namen hat.
Absolut und auch wirklich total kompetente Menschen, die mich da betreut haben über das Netzwerk von Professor Neuzner. Und man hatte immer noch nicht diese Ursache gefunden. Und da war irgendwann natürlich auch der Schlüssel vielleicht genetisch. Ist ja in Münster die führende Klinik dafür in Deutschland und wir hatten das abklären lassen. Ich war dann extrem froh, muss ich wirklich sagen, als dann der Brief nach Hause gekommen ist und dass da keine genetische Veränderung vorliegt. Und ich wusste, dass meine Geschwister da jetzt nicht von betroffen sind, sondern dass es ein Einzelfall ist. Aber zwischenzeitlich war schon die Angst da, ich bin der Älteste, alle drei sind jünger, dass irgendwie in der letzten Phase der Entwicklung und so mit 18, 19, 20 vielleicht irgendwas am Herzen passiert, irgendeine Verwachsen vonstatten geht, was ja wirklich passieren kann. Mhm. Das war nicht der Fall und da war ich extrem froh drum.
Und morphologisch hatte man ja auch bei dir nichts erkannt, dass irgendeine Muskelverdickung stattgefunden hätte. Und es waren nur diese Herzrhythmusstörungen.
Absolut. Und diese Herzrhythmusstörungen waren aber so, dass man sie auch nicht finden konnte. Also manchmal ist es ja so, dass man Areale hat und dann ablattiert man dort und dann geht es einem besser. Man hatte eine Ionenkanalerkrankung am Anfang so ein bisschen vermutet. Dann war es mal ein Long-QT-Syndrom. Es war extrem schwierig für alle Beteiligten, weil es extrem schwer greifbar war.
Fischen im Trüben.
Absolut.
Wie schmerzhaft hast du es denn vielleicht auch umgekehrt erlebt, dass deine Geschwister, nachdem Gott sei Dank ja klar war, offensichtlich keine genetische Komponente, dass sie dann weiter ihre Sportkarriere machen konnten und du warst ausgebremst? Oder hat es euch sogar vielleicht eher als Geschwister sogar zusammengeschweißt?
Also wir waren immer sehr, sehr eng. Das sind wir auch heute noch am fast täglich, eher wöchentlich Kontakt, ne? Weil wir halt auch ein bisschen verstreut mittlerweile wohnen. Ja, die ersten ein, zwei Jahre waren schon echt schwierig, nicht mehr auf dem Platz zu stehen, weil es halt wirklich ein Lebensinhalt war, neben der Schule früher und dann auch neben dem Studium. Mittlerweile bin ich total glücklich, so wie es ist und fieber total mit, wenn meine Geschwister da Sport treiben. Bin eher stolz auf sie, wie dass ich irgendwie neidisch bin, nicht mehr Fußball spielen zu können. Mhm. Was mir sehr geholfen hat, war die erste Phase, wo der Verein KSV Hessen-Kassel mich auch unterstützt hat und mir dann angeboten hat, wo ich kein Spieler mehr war, ins Büro quasi zu gehen, Teammanager zu werden, bis am Ende Richtung Teil der sportlichen Leitung, Kaderplanung, Vertragsgestaltung, solche Geschichten neben meinem Sportmanagement-Studium voranzutreiben, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und für mich war der Faktor Teil der Gesellschaft sein, von irgendwie 25, 30 Personen, die in der Kabine sitzen, mit einem Trainerteam, mit Leuten drumherum in Kontakt zu sein. Das hat mir extrem geholfen, dass ich das weiterhin hatte.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Und deine Geschwister, wie haben die selbst, dein Bruder hat ja einmal erlebt, wie du reanimiert wurdest, noch durch die Live-Fest, wie haben die denn auf deine Herzerkrankung reagiert? Was genau haben sie sonst noch mitbekommen?
Ja, also meine engsten Angehörigen, sprich meine Familie, die tun mir extrem leid, weil ich absolut nicht spüren kann, was sie in dem Moment gespürt haben. Das muss die Hölle gewesen sein, wenn da irgendwie gerade meine Eltern ihren Sohn da liegen sehen zwischen 20 und 24 und ja mit einem ganz großen Fragezeichen, wie und ob es überhaupt weitergeht. Und meine Geschwister, die auf der einen Seite ihre Leidenschaft Fußball nachgeeifert sind, irgendwie ins Berufsleben eingestiegen sind und gleichzeitig dann ein Bruder, der total vakant ist. Ich weiß, dass meine Familienangehörigkeiten meistens Angst hatten, wenn ich angerufen habe.
Dass da die schlechte Botschaft kommt.
Ich war dann meistens bei den Reanimationen, also der subkutane Defi, der hat dann über 20 Mal ausgelöst.
Boah, das ist wirklich schrecklich.
Und ich war meistens bei Bewusstsein. Das war so das Ding, weil mein Herz noch relativ fit war. Meine Pumpleistung war am Optimum. Und da hatte sich bei mir dann auch so ein bisschen eine Angststörung entwickelt. Denn dieser Schock ist natürlich äußerst unangenehm.
Wie sagte in einem anderen Gespräch ein Betroffener, wie als würde einer eine Bratpfanne einem vor die Brust hauen.
Ja, ich vergleiche es immer mit, als würde jemand einen Böller anzünden und in die Brust reinstecken und dann würde er kurz
auch
explodieren.
Nicht nett.
Nee, absolut nicht. Ich wusste aber, dass es mein Leben rettet. Deswegen, ich war irgendwie nie böse drauf und habe den Defi verteufelt, ganz im Gegenteil. Aber es war einfach unangenehm und ich habe relativ früh gemerkt, irgendwann, wenn die Rhythmusstörungen gekommen sind, ich konnte sie dann aber auch nicht mehr vom Kopf her beruhigen und wusste dann, dass ich gleich reanimiert werde. Dann habe ich natürlich meistens Notarzt selbst gerufen oder auch zu Hause dann angerufen. Und deswegen, meine Angehörigen hatten dann zeitweise natürlich auch ein schlechtes Gefühl, wenn da meine Nummer aufgeblinkt ist.
Wie hast du deine Ängste dann in den Griff bekommen? Weil du hast gesagt, es hat sich so eine Angststörung nachvollziehbar entwickelt.
Ich habe mich tatsächlich zu einer Zeit dann irgendwann auch ein bisschen zurückgezogen. Habe dann auch gesagt, boah, jetzt musst du rausgehen, da ist Trubel, da sind viele Menschen, es ist laut. Kannst du einfach auch hier auf der Couch sitzen oder im Bett liegen oder was auch immer. Und das hat dann tatsächlich so ein Jahr angehalten, was auch echt nicht so leicht war. Wie ich das bekämpft habe, ist relativ simpel. Ich hatte eine Operation, die letzten Endes die Rhythmusstörung beendet hat. von heute auf morgen. Und habe damals auch Kontakt gehabt zu Daniel Engelbrecht, der dasselbe Schicksal mit mir teilt und auch selber Fußball gespielt hat und einen Defi aktuell in der Brust hat. Und er hätte relativ früh gesagt, du Steffen, wenn du eine erfolgreiche Ablation hast, dann merkst du das.
Mhm.
Und das war der Fall.
Das war so dann quasi so das letzte Mittel, was die Ärzte dann sich überlegt haben. Wir abladieren massiv, also nicht nur einfach wie bei Vorhofflimmern die Vorhöfe, sondern ausgeprägt am Herzen. Und hast du schon vorher den normalen Defi bekommen oder erst dann danach? Weil der Subkutane hat ja dann nicht gereicht, dass er davor.
Ja, also der Subkutane war, ich meine, jetzt ganz falsch, hier circa 2 Jahre drin und 20 Reanimationen, wo dann die Ärzte auch gesagt haben, das ist kein Zustand.
Mhm.
Bei so vielen Schockabgaben in so kurzen Zeitabständen, das funktioniert nicht. Ich habe dann einen normalen Defi bekommen mit Schrittmacherfunktion, der hätte auch runterregulieren können.
Mhm.
Der hat zum Glück nie ausgelöst, weil kurz darauf dann die Ablation war. Die erste war nicht erfolgreich und dann hatte ich nochmal eine epikardiale Ablation, damals in Bad Neustadt.
Mhm.
Bad Neustadt war das, genau. Zu der Zeit, wo Corona gerade reingebrochen ist.
Prima.
Und die Krankenhäuser zugemacht haben. Und ich dann auch so ein bisschen die Angst hatte, wird die jetzt durchgeführt, diese Operation? Sie war lebensnotwendig und das war dann auch die Antwort, ja, also sie musste durchgeführt werden. Für mich zu dem Zeitpunkt ein Glücksfall, das Krankenhaus war komplett leer, alle Krankenschwester, Ärzte total entspannt. Und durch die epikardiale Ablation wurden damals meine Rhythmusstörungen quasi eliminiert.
Ja, das ist natürlich fantastisch. Also man hat nach wie vor zwar nicht konkret die Ursache, aber man hat nachher das richtige Mittel oder den richtigen Weg gefunden, dann doch dem Ganzen ein Ende setzen zu können. Das hat wie lange gedauert?
Absolut. Es hat die letzte Operation war im März 2020 und ich jetzt mal zurückdenke, sind es fast 4,5 Jahre.
Oh.
Odyssee, wo man im Dunkeln getappt ist, wo der Zustand, sage ich mal, vor dem Training gegen Hannover 96 bis zu dem letzten Tag der Operation immer bergab ging und ab dem Zeitpunkt habe ich natürlich auch erstmal Zeit gebraucht, den ganzen Sommer, um wieder ein bisschen auf die Füße zu kommen und jetzt stehe ich mitten im Leben, kann meinem Job nachgehen und bin total glücklich und happy und freue mich, in Stadien zu fahren und meinen Geschwistern zuzuschauen und das Leben einfach.
Mhm. Was hat sich denn vorher durch diese 4,5 Jahre Ärzte-Odyssee mit all diesen Auf und Abs, was hat dich da besonders getragen?
Ja, das Umfeld, also absolut. Die Familie, die egal wo unterstützt hat, dann natürlich die engsten Freunde, die alles miterlebt haben, immer wieder versucht haben, positiv auf mich einzuwirken, mich besucht haben zu Hause, im Krankenhaus oder auch immer wieder auf mich zugegangen sind. Plus ein richtig gutes Ärzteteam mit Professor Neuzen, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, an der Spitze, die einfach nicht aufgegeben haben, an mich zu glauben und die Ursache beziehungsweise am Ende auch die richtige Operation zu finden, die alles eliminiert.
Ja, und du hast ja schon gesagt, Sport, das ist weiter dein Leben. Du hast, wie gesagt, Sportmanagement studiert und warst dann Teammanager beim Verein, bei dem alten KSV Hessen-Kassel. Ja, und dann hat sich sogar die Möglichkeit ergeben, zunächst Spielberater in der Agentur Projekt B von Marc Kosicke zu arbeiten. Und der ist seinerseits ja Berater von Liverpools Ex-Trainer Jürgen Klopp. War das vermutlich für dich dann der Sechser im Lotto, oder?
Ja, ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt irgendwann gesagt, vielleicht wollte das Leben das irgendwie so bei mir. Da hatte ich da eine Phase ab, die relativ schwierig war. Hatte eine total gute Zeit beim KSV Hessen-Kassel. War aber am Ende von meinem Studium dann auch so weit, dass ich gesagt habe, ich würde ganz gerne auch einen neuen Schritt wagen.
Mhm.
Und der Marc kommt aus Kassel und hatte tatsächlich auch von der Geschichte von mir gehört und von meinem Bruder, dass er gleichzeitig sehr erfolgreich Fußball spielt und hatte mich dann auch angesprochen. Das ging relativ schnell. Ich fand Marc sehr bewundernswert in all dem, was er gemacht hat und auch seinem Auftreten. Er hatte mir dann angeboten, die Saison beim KSV Hessen-Kassel zu Ende zu machen, weil mir das auch wichtig war, dass ich dann einen guten Abschluss habe und dann bei ihm anzufangen. Das habe ich gemacht und bin da extrem glücklich. Wir haben ein total tolles Team, was super zusammenarbeitet, ganz tolle Stimmung. Es macht extrem viel Spaß, jeder ist mit Leidenschaft dabei und ja, man könnte sagen, es war so für mich der Sechser im Lotto in dem Moment auf jeden Fall.
Und inzwischen hast du dich noch weiterentwickelt, bist in der Schwesteragentur, genau, und machst dann Spielerberatung dann auch direkt.
Genau, da hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass ich dann doch erst in Anführungsstrichen 30 Jahre alt bin und relativ nah dran an den Jungs, habe natürlich die Sachen von meinen Geschwistern immer sehr eng betreut und sag ich mal, den Papierkram, den es noch dazu gibt. Mhm. Da kümmere ich mich seit Anfang letzten Jahres dann um Spieler mit einem Kollegen. Ja.
Schöne Geschichte. Und dir liegt ja auch noch eine ganz gewisse Botschaft am Herzen nach all diesen Erfahrungen. Und du hast deswegen ja auch den ersten Kontakt zur Herzstiftung aufgenommen. Was genau möchtest du anderen jungen Menschen mitgeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation mit Herzleiden sind?
Einfach dran zu glauben. Also man muss dran glauben. Ich hatte damals immer für mich visuell vor meinen Augen, wie ich wieder einlaufe in ein Fußballstadion, mir geht's gesund und alle jubeln. So, jetzt ist es nicht dazu gekommen, aber ich bin in ein Fußballstadion eingelaufen und es haben trotzdem alle gejubelt, obwohl ich nicht auf dem Rasen stand. Man muss dran glauben, das Leben hat so viele schöne Dinge und Momente parat. Und wenn dann der Sport vielleicht nicht mehr im Leistungsbereich möglich ist, gibt es so viele Sachen daneben. Und Hoffnung ist auch so ein Ding, was viele auch verteufeln, weil sie sagen, Hoffnung ist so ein großes Wort und weckt Sachen, die nicht erfüllt werden können.
Kann auch mal ein mieser Verräter sein, wie es so oft heißt.
Absolut, aber ich bin ein absoluter Fan von Hoffnung, denn positiv denken hilft auch im Körper manchmal gesund zu werden. Das muss ich auch zugeben, es gibt Phasen, wo man natürlich daran zweifelt, das ist ganz normal. Ja. Also auch, wo man sich denkt, muss das denn jetzt wirklich sein? Welche Frage ich mir nie gestellt habe und was ich auch nicht empfehlen würde, ist, warum ich? Denn wenn man die stellt und darüber nachdenkt, dann kommt man in eine Schleife rein, die man, glaube ich, nie lösen kann, weil es auf keine Antwort gibt. Ich habe dann relativ schnell mich auch einfach mit solchen Dingen wie Leben und Tod auseinandersetzen müssen. Das war einfach Fakt. Und habe da für mich persönlich dann schnell gesagt, es lohnt sich verdammt nochmal zu leben, dafür zu kämpfen und die schönen Dinge im Leben überwiegen definitiv. Ich meine, wir sind alle irgendwie 70, 80, 90 Jahre auf der Welt. So, und die Welt gibt es schon sehr, sehr lange und wir können an diesen 70, 80, 90 Jahren die Welt mitgestalten, so wie wir sie haben. Und warum sollen wir schlechte Momente in den 70, 80 Jahren nach vorne schieben oder in den Vordergrund stellen? Ich bin ein absoluter Fan davon, dass wir die guten und schönen Dinge genießen und auch ausnehmen.
Ja, und dieses Glück, also auch, dass dein Defi dich ja mehrfach gerettet hat, wirft noch eine andere Frage auf, nämlich das zum Thema Reanimation. Reanimation im Sport, im Profisport, haben wir es gesehen, funktioniert das wie im Fall Eriksen super, da ist alles eingespielt. Aber wie sieht das bei anderen Fußball- und Sportvereinen aus? Wie ist denn da dein Eindruck? Sind da die Vereine richtig ausgestattet und vorbereitet? Gibt es da Tendenzen, dass man auf dem richtigen Weg ist oder gibt es noch viel zu tun?
Also wir sind in Deutschland schlecht aufgestellt. Das ist relativ deutlich meine Meinung. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Ländern. Deswegen möchte ich das auch irgendwie schlecht vergleichen oder kann es auch einfach nicht vergleichen. Aber ich habe selber erlebt, dass ich so an dem Rande vom Amateur zum Leistungsprofisport war. Und da sind Defibrillatoren sehr, 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 sehr selten an Amateursportplätzen. Wenn da eine Person umkippt, was sehr, sehr häufig sein kann, weil halt einfach auch weniger von den Kardiologen abgecheckt wird. Das passiert dann erst im Leistungsbereich. Und da sind wir in Deutschland nicht gut. Wir kommen langsam dahin, dass wir sagen, okay, Erste-Hilfe-Kurse, Reanimation sind wichtige Geschichten. Ich finde, man kann das schon noch häufiger machen, gerade auch in den Schulen, damit anfangen, dort den Kindern zeigen, wie man damit umgeht, in die breite Masse reinzukommen. Defibrillatoren an Städten, an Sportstätten, wo vielleicht Zentren sind, ein Schwimmbad ist, ein Sportplatz ist, eine weitere Anlage, dass dort ein Defi ist, weil der in dem Moment dann wirklich Leben retten kann. Wir sind da noch nicht gut aufgestellt. Ich wünsche mir natürlich, dass wir da Fortschritte machen, denn das Leben ist verdammt nochmal lebenswert und habe ich eben auch schon gesagt.
Direkt, dass, ja, aber kann man nicht oft genug wiederholen, das ist einfach wichtig, genau. Ja, und wie kann es anders sein? Zum Schluss natürlich die Frage aller Fragen. Die wichtigste, wer glaubst du, wird die EM 2024 gewinnen?
Ich glaube, hoffe und habe ein gutes Gefühl bei Deutschland. Der Start war phänomenal, eine Euphorie ist im Land und das zu einer Zeit, die nicht so leicht ist. Deswegen, ja, ich hoffe, dass die Deutschen das am Ende packen.
Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Steffen.
Vielen, vielen Dank.
Was können wir als Impuls mitnehmen? Unsere Herzmedizin in Deutschland, die ist sehr gut und dennoch kann es manchmal sehr schwierig sein, bei bestimmten Herzleiden die Ursache dafür zu finden und das Problem anzugehen. Das erfordert viel Geduld, von den Ärzten, aber noch viel mehr von den Betroffenen. Das Wichtigste, was uns die Geschichte von Steffen Friedrich zeigt, es lohnt sich, den Mut zum Weitermachen zu behalten. Und mit diesem positiven Appell sage ich Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.